Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In den aktuellen Büchern von Rolf Dobelli, Andreas Mayer und Jean-Philippe Toussaint geht es um Aufstieg und Fall eines ehemaligen Gastarbeiterkindes, um Neues aus dem Leben von Onkel J und um ein längst getrenntes Paar, das nicht voneinander lassen kann. Massimo Marini, Das Zimmer und Die Wahrheit über Marie, das sind die drei Titel, die wir Ihnen gleich etwas ausführlicher vorstellen werden, gefolgt von weiteren Lesetipps.
Schon seit längerem machen die Verlage eigentlich gar keinen Unterschied mehr zwischen Bücherfrühling und Bücherherbst mit ihren traditionellen Katalogen. Der Herbst dauert bis in den Frühling, der Frühling bis in den Herbst. Wöchentlich erscheinen neue Bücher. Und aus dieser Fülle haben wir drei Titel herausgepickt, die wir etwas eingehender diskutieren wollen. Und dann haben wir, wie angekündigt, auch noch ein paar zusätzliche Lesetipps für Sie bereit. Wir, das sind meine Kollegin Barbara Basting, die Kollegen Felix Schneider und Heini Vogler, mein Name Franziska Hirsbrunner. Das erste Buch, über das wir sprechen wollen, hat der deutsche Autor Andreas Mayer geschrieben. Mayer ist 43, in Mittelhessen, in Bad Nauheim geboren und in der Nähe aufgewachsen. Das ist auch die Umgebung, über die er schreibt. Mayer gehört zu den etablierten Autoren seiner Generation. Er ist auch einer der eigenwilligsten. Das Zimmer ist sein achtes Buch. Rechnet man seine Frankfurter Poetikvorlesungen auch noch dazu, dann ist es sein neuntes. Und so lautet der erste Satz.
Das Zimmer meines Onkels J. liegt im ersten Stock, links zur Uhlandstraße hin, direkt gegenüber dem Badezimmer, das mein Onkel wahrscheinlich gar nicht benutzen durfte. Meistens, wenn ich als Kind bei meiner Großmutter war, schlief er, dann stank das ganze Haus.
Barbara Basting, was hat es mit diesem Onkel J. auf sich?
Ja, Onkel J., das ist der 1967 relativ jung verstorbene, also wohl noch zu Nazi-Zeiten geborene Onkel des Ich-Erzählers. Er ist, wie es mal im Roman in aller Deutlichkeit heißt, ein Depp. Er kann immerhin Auto fahren und vor allem er stinkt ganz entsetzlich nach Silage. Da musste ich selber nachschauen. Also das ist Gärfutter und dieser Gestank kommt daher, weil er einerseits literweise Henningerbräu trinkt, das ist so ein lokales Bier, und raucht und sich nicht wäscht, also sehr eigenwillig ist. Und er hat eben in diesem Haus der Familie, die so ein mittelständiges Unternehmen, ein Steinmetzbetrieb besitzt, da hat er einerseits im Keller eine Werkstatt und dann hat er das Zimmer. Und mit der Zeit kriegt er dann auch noch ein eigenes Badezimmer, weil eben dieser Gestank der Familie doch ein bisschen auf die Nerven geht.
Mich würde interessieren, wie Andreas Mayer diesen Onkel schildert. Also mir ist so aufgefallen, man hört es ja auch im ersten Satz, da ist erstmal so was wie eine gewisse Härte da, diesem, oder einfach eine Klarheit im Ausdruck, diesem behinderten Mann gegenüber, der ja von seiner Familie vielleicht nicht so gut gehalten wird.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das Interessante an dem Buch ist eigentlich, dass der Autor das ziemlich in der Schwebe hält. Also man ist eigentlich immer in so einer Mischung aus abgestoßen sein und doch auch einer gewissen Zugewandtheit zu diesem Onkel, auch einer gewissen Sympathie für diese Existenz. Denn es ist ganz klar, also er läuft da so als fünftes Rad am Wagen mit. Er leidet offenbar an seiner unterdrückten Sexualität, an seiner unterdrückten Emotionalität. Er erstickt im Alkohol. Die Familie kann ihm eigentlich, außer dass sie ihn eben so mitlaufen lässt, nicht wirklich was bieten. Dann flieht er da in die Kneipen in der Umgebung, namentlich in das Forsthaus. Er wird dann irgendwie auch ausgenutzt. Und Mayer schildert ihn eben einerseits aus der Perspektive dieses leichten Behindertseins, von jemandem, der nicht so ganz reibungslos funktioniert, aber vor allem auch eigentlich anhand der Behandlung, die ihm widerfährt. Und dadurch gelingt ihm dann so eine Art Gesamtporträt dieser Umgebung, dieser, ich würde jetzt mal sagen, bundesrepublikanischen Wirtschaftswunderzeit in so einem relativ kleinen Ort, das Friedberg im Taunus, wo das Ganze spielt, damals war.
Wie kommt das eigentlich sprachlich daher, Heini Vogler?
Auf der Ebene des Onkels kommt, die Ebene des Onkels ist meistens in der Gegenwart erzählt. Das ist sehr unmittelbar, also das ist sehr direkt, das ist sehr anschaulich, das ist sehr nachvollziehbar, sehr präzise auch. Und ich möchte aber noch ergänzen, dass dieser Onkel eigentlich wieder eingesetzt wird an einem bestimmten Ort. Er erhält überhaupt erst einen Ort. Er ist nämlich das Opfer des Sadismus seiner Umgebung. Auch des Erzählers, des Neffen, der auch mitgemacht hat, diesen Onkel zu hänseln und auch zu quälen. Und jetzt der erwachsene Erzähler, der kann diesem Onkel wieder, sagen wir, eine Art Daseinsberechtigung zuschreiben, nachträglich.
Vor allem, also er zieht ja in das Zimmer, das ist dieses ominöse Zimmer, nachdem der Onkel schon lange tot ist. Also da findet dann quasi die Identifizierung
statt. Also er setzt ihn wieder in seine Würde ein, sozusagen. Und das ist die Rückseite, die positive dieser Medaille. Und gleichzeitig tut er das auch mit der ganzen Umgebung, nämlich dieser Landschaft, die er durch das Brennglas auch manchmal dieses Onkels eben zeigt, diese Landschaft, die so versehrt ist wie alle Landschaften in der Umgebung von Städten und so weiter. Also es ist eine kritische Heimatkunde, würde ich sagen, dieses Buch in jeder Beziehung.
Ergänzungen, Felix Schneider?
Ja, Sie haben gerade von kritischer Heimatkunde gesprochen, Barbara Basting vorher von einem Gesamtporträt der Umgebung. Ich finde, das charakterisiert auch den Autor und sein Projekt, das ja Roman, Einzelroman übergreifend ist. Es ist eine Art modernes Seldwyla, was er da entwirft in seinem Werk. Also Provinz als Modell und das Kollektiv als Romanheld. Im Unterschied zu Keller steht er nicht drüber, es geht nicht um die richtige Verfasstheit der bürgerlichen Gesellschaft, sondern er ist mittendrin und es geht mehr um die sprachliche Verfasstheit.
Wenn ich Sie aber alle richtig verstanden habe, dann wird dieses Seldwyla nicht von außen geschildert, sondern Andreas Meyer versteht sich als Bestandteil dieses.
Ja, auf jeden Fall. Also er ist ja immer schon verstrickt, er ist Teil des Ganzen. Ich meine, es gibt da so Sätze wie, sein Zimmer war eine Art frühester Darkroom in meinem Bewusstsein. Also man ist ja immer schon in diese Geschichten verstrickt, man ist Teil des Ganzen, der Vater des Ich-Erzählers, der diesen Onkel dann irgendwie auch instrumentalisiert, ihm irgendwie unterbringen will in der Post da im Frankfurter Hauptbahnhof, damit er irgendwie nicht nur völlig nutzlos rumhängt. Und die Mutter, alle spielen ihre Rolle und natürlich ist dann auch der Erzähler situiert. Er kann sich nicht raushalten, er muss sich dazu verhalten und das verschiebt sich so sachte.
Andreas Meyer, Das Zimmer, knapp 200 Seiten, erschienen im Surkamp Verlag. Das nächste Buch auf unserer Liste ist Massimo Marini des Schweizer Autors Rolf Dobelli. Dobelli ist 44 und hat nach einer erfolgreichen Karriere als Unternehmer und Manager, damals hieß er noch Döbeli, seinen Namen hat er geändert, weil den in den USA offenbar niemand aussprechen konnte. Also das ist seine Version der Namensänderung. Er hat also nach einer erfolgreichen Wirtschaftskarriere mit 35 zu schreiben begonnen und mit seinem ersten Buch 35, eine Midlife-Story, gleich einen Bestseller gelandet in der Schweiz. Massimo Marini ist sein mittlerweile sechstes Buch und so fängt es an.
Am 17. Oktober 2007 gelang den seit Jahren unermüdlich vorantreibenden Mineuren der Durchstich des längsten Tunnels der Welt, des Gotthard-Basistunnels. Die Tunnelbohrmaschine von Norden hatte sich durch das letzte Felshäutchen geschrammt. An seiner Stelle prangte die noch glühende Kreisscheibe. Die Maschine stand still. Steinstaubpartikel tanzten im Scheinwerferlicht.
Heini Vogler, wer ist Massimo Marini und was hat er mit dieser ja nun gar nicht fiktiven Angelegenheit des Gotthard-Basistunnels Durchstichs zu tun?
Massimo Marini ist der Sohn eines Gastarbeiters, der in den 60er Jahren in die Schweiz gekommen ist und zu einer Tunnelbaufirma gekommen ist, es geschafft hat, den Aufstieg, und sein Sohn hat seine Firma geerbt. Das war nicht immer so klar, weil eigentlich war das ein Schöngeist, dieser Massimo. Er hat Philosophie studiert, er war Aktivist bei den Zürcher Jugendunruhen, dann in Deutschland in der Anti-AKW-Bewegung engagiert. Und plötzlich mutiert er dann halt zum Großunternehmer und macht da große Geschäfte. Aber die ganz großen Probleme hat er eigentlich auf der Beziehungsebene mit den Frauen, mit seinem vermeintlichen Sohn, den er meint umgebracht zu haben am Ende. Also dieser Massimo ist eigentlich ein ja, ein Erfolgsmensch unserer Tage, der aber agieren muss in einem großen Gesellschaftsroman, wo Kulissen verschoben werden, eben der Art, wie ich angedeutet habe. Es geht um die Gastarbeiter, es geht um die Jugendunruhen, und das sind dann immer so Tableaus, die nur andeuten in Klischees, was dort ungefähr Sache war, so knallig, aber das geht nirgends in die Tiefe, es ist viel Oberfläche dabei.
Also Sie sagten jetzt Klischees, Oberfläche. Andererseits habe ich immer wieder in Rezensionen gelesen, es handle sich bei Massimo Marini um eine moderne griechische Tragödie. Dobelli selbst hat diesen Begriff aufgebracht. Er wurde offenbar dankbar aufgenommen. Ist es denn, was ist es jetzt? Ist es ein Tableau aus Klischees oder ist es eine moderne griechische Tragödie?
Irgendwo steht in diesem Text, das Schicksal schlägt absichtslos zu. Ich glaube, das wussten wir vorher schon. Und wenn man es darauf bezieht, dass der Autor vielleicht gemeint hat, der schreibe eine große Tragödie, dann ist es halt Pech. Aber das ist ein Drama, sondern es ist eine Groteske und es ist viel viel Farbe und Schal und Rauch dabei und der Autor macht viel zu viel. Er will eben alles das, was 4 Jahrzehnte hergeben, in einen einzigen Roman hineinpacken und scheitert aber letztlich schon auf der sprachlichen Ebene, weil da fallen Beziehungen auseinander wie eine Hütte. Ich weiß nicht, wie das geht. Massimo ist kräftig wie Vollkornbrot, ist in höchstem Grad lebendig und so weiter. Also da mit einer solchen Sprache kann man nicht mehr als halt diese Kulissen verschieben und die Klischees, die passen dann irgendwie dazu. Ja.
Wie geht ihr denn eigentlich mit Realität um? Sie schmunzeln da alle.
Naja, ich meine, was Heinrich Vogler jetzt schon gesagt hat, er konstruiert im Grunde genommen wahnsinnig viel. Also er hat einerseits, das sieht man dann auch hinten im Nachwort, er hat sehr viel recherchiert und hat sich da kundig gemacht in Emmenbrücke und eben am Burg Hölzli und an diesen verschiedenen Schauplätzen im Opernhaus und so weiter in Zürich. Und zugleich bleibt es aber immer so ein bisschen schematisch. Also die Realität wird so als Versatzstück benutzt, aber sie wird eigentlich nicht richtig durchdacht. Sie wird eigentlich auch so ein bisschen, ich meine, eben Kulissen ist das richtige Wort, sie wird eigentlich reingepflanzt wie so ein Blumentopf, aber ohne zu schauen, ob das jetzt passt und ob das stimmig ist. Also ich habe da schon eben auch den Eindruck gehabt, dass er wie zu viel auf einmal gewollt hat. Für sich sind die einzelnen Geschichten, also was ist so eine Aufsteiger-Sekondo-Biografie, das wäre ja eigentlich wirklich sehr, sehr spannend und es wäre auch für die Schweizer Geschichte eine spannende Angelegenheit. Aber dann bringt er dazu noch irgendwie so Krimi-Elemente rein, dann bringt er diese Schlüsselroman-Elemente rein, dann bringt er so das Psychologische rein, die Beziehungskisten, diese sehr wirklich zusammengemurksten Beziehungsgeschichten für meine Begriffe. Also sehr unbefriedigend.
Wer erzählt überhaupt in Massimo Marini?
Es erzählt der Rechtsanwalt dieses Massimo. Und das ist ein mittelmäßig begnadeter Erzähler. Jetzt kann man fragen, ist deswegen auch dieser Text so? Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt, weil der Autor wäre dann in der Verantwortung, das ästhetisch so rüberzubringen, dass es eben überzeugt. Aber ich glaube, es herrscht hier wirklich kein Mangel an Stoff. Da ist Stoff drin für mehrere Bücher.
Zu viel,
ja. Das Existenzielle bleibt einfach außen vor. Da ist nichts durchdrungen. Und es gibt, glaube ich, genügend Beispiele von anderen Autoren, wie zum Beispiel Ernst Wilhelm Händler oder andere, die zeigen, was es heißt, mit höchsten ästhetischen Ansprüchen eben zu zeigen, was in der Wirtschaft Sache ist, wie Macht funktioniert, wie das die Menschen kaputt macht, wie materielle Zwänge das Wesentliche, nämlich die Sinn und Werte verdrängen. Und das hier passiert hier überhaupt nicht,
und
nicht ansatzweise.
Ich meine, also was Sie schon gesagt haben, Heinrich Vogler, also ich kann dem nur beipflichten. Ich meine, auf der sprachlichen Ebene ist das eine sehr unbefriedigende Angelegenheit, weil einerseits Dobelli wirklich so fast schon mit dem Adjektiv Salzstreuer da über den Text fährt. Also da kommen die unpassendsten Adjektive an den unpassendsten Stellen in rauen Mengen. Und es ist einfach wirklich, also er hat einfach keine Sprache. Also das ist der große Unterschied zu Meyer. Meyer hat eine Sprache und überlegt sehr genau, wann er welchen Vergleich bringt. Und Da habe ich jetzt bei Dobelli eigentlich fast schon Mühe gehabt, dass ich bin da immer so ein bisschen hängen geblieben an diesen Vergleichen, das dann glücklich zu Ende zu lesen.
Rolf Dobelli, Massimo Marini, gut 400 Seiten, erschienen im Diogenes Verlag. Sie sind bei Reflexe auf DRS2, heute mit einem Literaturmagazin. Unser nächstes Buch heißt Die Wahrheit über Marie. Geschrieben hat es Jean-Philippe Toussaint, geboren 1957 in Brüssel. Toussaint ist Mitte der 80er Jahre berühmt geworden mit seinem Roman Das Badezimmer. In dieses zieht sich ein Mann zurück, um dort zu leben, mit dem Nötigsten versorgt von seiner Freundin. Furore gemacht hat auch der Roman Der Fotoapparat, und Toussaint funktioniert als Autor ja tatsächlich ein bisschen wie ein Fotoapparat, als präziser Beobachter des Alltags. Die Wahrheit über Marie ist nach Sich lieben von 2002 und Fliehen von 2005 der dritte Teil einer Romantrilogie. Hier die ersten beiden Sätze.
Später, als ich an die dunklen Stunden dieser glutheißen Nacht zurückdachte, wurde mir bewusst, dass wir beide, Marie und ich, damals im gleichen Augenblick Liebe gemacht hatten. Nur nicht miteinander. Zu einer bestimmten Zeit derselben Nacht, die erste Hitzewelle des Jahres war brutal über die Stadt hereingebrochen, 3 Tage hintereinander herrschten in Paris Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius und nie unter 30 Grad, machten Marie und ich Liebe. In Appartements, die kaum einen Kilometer Luftlinie voneinander entfernt lagen.
Felix Schneider, Jean-Philippe Toussaint ist ja nicht nur Autor, sondern auch Fotograf und Filmemacher. Und der erste Satz seines neuen Romans, der kommt mir so vor, wie wenn sich da auf einer Leinwand eine Szene parallel abspielen würde. Also so das klassische Split-Screen-Verfahren. Weil es sind ja eigentlich zwei ganz verschiedene Schauplätze, die da zusammenkommen. Wie geht das weiter?
Typisch ist das für den ganzen Roman. Es sind filmische Action-Szenen und es ist erzählerische Trickkiste, die er da öffnet. Also, das ist natürlich als Einstieg, finde ich das ein tolles Ding. Ne? Die zwei Szenen, die beiden sind physisch getrennt, aber geistig, psychisch sind sie immer noch beieinander. Es gibt dann gleich Action, also der Mann, der neue Liebhaber von Marie, er kriegt einen Herzinfarkt und dann Rettung und Notarzt und um sein Leben gekämpft und er stirbt dann am Schluss dann zwar doch. Dann geht es nach Japan, der Erzähler erinnert sich also, Japan spielt ja eine große Rolle in der Trilogie von Toussaint, der Erzähler erinnert sich an den Anfang dieser Liebesgeschichte zwischen Marie, seiner Ex-Geliebten, und ihrem neuen, eben dem Pferdezüchter. Marie wird vorgestellt. Das ist schon ein schöner Charakter. Ironisch wird die so vorgestellt, liebevoll, aber sie ist chaotisch, sie ist sprunghaft, sie ist erotisch, sie ist unberechenbar, fantasievoll. Dann gibt's aber gleich wieder Action, weil ein Pferd von dem neuen Liebhaber ist unter Dopingverdacht und muss ausgeschafft werden am Flughafen, rennt es ab, legt den ganzen Flughafen Lärm, Riesenalarm. Am Schluss rettet also der Liebhaber, der Pferdezüchter, rettet die Situation. Es geht ins Flugzeug, gleich ein Sturm, neue Action. Das Ganze endet auf einer Insel, halb Elba, halb Korsika, wieder Riesenaction, nämlich Brand und die Pferde verbrennen und Marie stürzt sich da in die Flammen, überlebt aber und am Schluss Liebe, Versöhnung, die beiden im Bett noch nach Rauch riechend.
Also der alte Liebhaber und Marie liegen da im Bett. Man verliert ja manchmal ein bisschen den Überblick, wer mit wem im Bett liegt. Der Titel Die Wahrheit über Marie, das klingt für mich auch so ein bisschen fast nach Krimi oder auch so, wie wenn diese Marie ein dunkles Geheimnis hätte.
Das finde ich jetzt einer der besseren Erzähltricks von ihm. Es ist ein subjektiver Erzähler, nämlich der Ex von Marie, der erzählt, der sich aber als allwissender Erzähler aufspielt. Also er erzählt mir Szenen, die er eigentlich gar nicht kennen kann, wie das genau war im Bett mit Marie, mit ihrem Neuen. Und das ist ein raffinierter Trick, weil ich einen Erzähler habe, dem ich eigentlich nicht trauen kann. Denn er hat eigene Interesse, er ist eifersüchtig, er will wieder ins Geschäft kommen mit Marie und so weiter. Das finde ich einen raffinierten Trick.
Und so generell, also ich habe jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, so das Gefühl, es gibt immer so diesen leicht kritischen Unterton. Mögen Sie dieses Buch? Gefällt es Ihnen? Fasziniert es Sie?
Ich finde zwei Szenen darin ganz toll. Eine Szene im Flughafen in Tokio, wo Marie entschwindet auf einer Rolltreppe, von ihm distanziert wird, von ihrem Ex-Liebhaber, der sie aber immer noch liebt. Und die Stimmung in Elba, wenn Marie sich zurückzieht ins Haus ihres verstorbenen Vaters. Ansonsten finde ich, es klingeln zu viele Sirenen. Diese permanente Aufgeregtheit, es ist einfach ein Filmskript. Der Roman sagt mir eigentlich immer, sorry, dass ich kein Film bin.
Aber was ist das für ein Film? Also das habe ich nicht so ganz auf die Reihe gekriegt. Also ich bin ja einerseits auch fasziniert gewesen, weil genau wie Sie das gerade beschrieben haben, Felix Schneider, also Toussaint schafft es ja, diese Marie mit so einem Mysterium zu umgeben. Also man weiß aus den früheren Teilen der Trilogie, dass sie irgendwie so in der Kreativwirtschaft tätig ist, wie man das heute so schön sagt. Die reist irgendwie mit nicht weniger als 140 Koffern, ist irgendwie im Mode oder weiß nicht was tätig. Und sie ist unglaublich kompliziert, sie spielt irgendwie mit den Männern. Dann diese Pferdegeschichte, das ist so ein bisschen, da hat man das Gefühl, das hat irgendwas mit ihrem Vater zu tun, der dieses Gestüt hat, und dass dann dieser Lover auch mit Pferden zu tun hat, da wird so viel suggeriert. Und gleichzeitig ist es schon so, es ist da auch ein bisschen zu viel reingepackt und vor allem Dinge, die man eigentlich fast gar nicht mit dieser eigentlichen Beziehungsgeschichte in Zusammenhang bringen kann. Also es sei denn, dass man da wie so eine Art Übertragung sieht. Also zum Beispiel diese wahnsinnig lange Geschichte, wie das Pferd da ausbricht, denkt man, ist es jetzt eigentlich so eine Art Chiffre für die Marie, die diese Männer nicht so richtig zu fassen kriegen. Aber gleichzeitig ist es dann auch wieder also fast ein bisschen öd. Ja.
Also mir ist erstens zu viel Sexgymnastik in diesem Text, um seiner selbst willen, um ihrer selbst willen besser gesagt. Es ist etwas schwül da drin und es ist ja auch immer gewittrig und es brennt und also gefühlig und Sentiment. Auch ein bisschen kitsch. Also es tut mir leid. Und was man sich aber immer wieder fragen kann an einem solchen Text oder in der Art, wie er da schreibt, dieser Toussaint, ist, was muss eigentlich, wie motiviert sein, wie plausibel müssen die Versatzstücke ineinander greifen oder wie weit ist das eben ein postmodernes Spiel, wo diese Fragen gar nicht mehr aufkommen, nicht?
Jean-Philippe Toussaint, Die Wahrheit über Marie aus dem Französischen von Joachim Unseld, 240 Seiten, Frankfurter Verlagsanstalt. Zum Schluss des Buchmagazins hier in Reflexe noch eine Runde besonderer Empfehlungen. Ich fange gleich mal an mit einem Buch von Hilary Mantel. Von ihr wurde schon einiges ins Deutsche übersetzt, aber sie war auch in ihrer Heimat England eine wenig bekannte Autorin, bis sie letztes Jahr mit dem Buch, das ich eben gerne empfehlen möchte, mit Wölfe den renommierten Booker-Preis bekam. Wölfe ist ein historischer Roman und ein richtiger Schinken, etwa 800 Seiten. Und rehabilitiert eine Figur, die gemeinhin so als der große Fiesling der Geschichte gilt, nämlich Thomas Cromwell, der einzige Sohn eines Bauern und Schmieds aus Putney, London, der es im 16. Jahrhundert zur rechten Hand Heinrichs des VIII. Brachte und für diesen unter anderem das Schmutzgeschäft der Reformation erledigte, dann aber trotzdem auf dem Schafott endete. Was Wölfe für mich so spannend macht und weshalb ich es auch wirklich sehr empfehle, es zeigt, gerade in der heutigen Zeit, wo man ja sehr gerne von Schurkenstaaten redet, dass Schurken eben nicht vom Himmel fallen und dass es in Politik sowieso nie um Gut und Böse geht, sondern um Gewinn und Macht und dass Religion nur dazu benutzt wird, beides zu verbrämen. Und wie Hilary Mantel das aufzeigt anhand der Figur dieses Cromwell und wie sie das auch sprachlich macht, das ist einfach atemberaubend und sehr spannend zu lesen. Hilary Mantel, Wölfe aus dem Englischen von Christiane Trabant, 767 Seiten, erschienen im Dumont Buchverlag. Ihr Tipp, Heini Vogler.
Mein Tipp ist eine Entdeckung, die ich gemacht habe. Und zwar ist es der südafrikanische Autor Herman Charles Bosman. Ich hatte den nicht gekannt. Er ist 1951 gestorben. Es ist in Südafrika ein Klassiker, ein Meister der Short Story, ein Bure. Der hat im Streit seinen Stiefbruder erschossen, musste dann nach England sozusagen sich absetzen und hat dann dort Short Stories geschrieben. Er führt uns eben ein in diese Welt der burischen Siedler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem. Und er schreibt so Vignetten, die wirklich sehr anrührend auch sind in ihrer Art. Zum Beispiel die Eingangsgeschichte, da liegt dieser Farmer auf seinem Land und denkt sich nichts Böses. Plötzlich schleicht sich ein Leopard an, bei ihm, an ihn und schnuppert ihn im Gesicht rum und er stellt sich tot. Und dann denkt er schon, jetzt hat meine letzte Stunde geschlagen. Was macht der Leopard? Nachdem er diesen Mann inspiziert hat, legt er sich einfach neben diesen Mann hin und schläft auch. Irgendwie kommt er dann wieder zurück auf die Farm dieser Bauer. Das ist diese Geschichte, die natürlich sehr viel nicht erzählt, was man ergänzen muss. So viel zum Short Story Schreiber Herman Charles Bosman. Mafeking Road heißt dieses Buch, aus dem südafrikanischen Englisch übersetzt von Michael Kleeberg, in der Edition Büchergilde erschienen, 200 Seiten dick.
Ihr Tipp, Felix Schneider?
Ein Buch von dem Walliser Historiker Wilfried Maestri. Das Buch heißt Hexenplatz und Mörderstein, die Geschichten aus dem magischen Pfienwald. Maestri erzählt sehr verschiedenartige Geschichten, einmal historisch belegbare Geschichten, wie die Geschichte vom wilden Tier im Pfienwald oder die Schlacht gegen die Franzosen 1799, aber auch Sagen, die typisierte Figur des gewalttätigen Pfienwaldräubers. Und er erzählt diese ganzen Geschichten von den Aussteigern. Also da gibt es zum Beispiel diesen René Pierre Bie, der Bruder der Schriftstellerin Corinne Bie, ein bedeutender Naturfotograf, der hat über längere Zeit immer wieder mal in einer Höhle des Pfienwaldes gewohnt und dort auch Leute eingeladen, bewirtet mit selbstgefangenen Forellen. Getragen ist das Ganze auch von Erinnerungen des Autors an seine Großmutter, die am Rande des Pfienwaldes, also das liegt zwischen Leuk und Sieders im Wallis, am Rande des Pfienwaldes gewohnt hat. Und es ist eine sehr moderne Geschichtsschreibung, weil sie auch die Mythen, die Ausdeutungen der Geschichte ernst nimmt. Und zum Teil ist das mediengeschichtlich sehr interessant, was er da sagt, gerade was die Geschichte vom wilden Tier betrifft. Denn das war vor allem eine Medienhype. Wilfried Maestri, Hexenplatz und Mörderstein, die Geschichten aus dem magischen Pfienwald bei Nagel und Kimche, ungefähr 160, 170 Seiten, 150 Seiten.
Barbara Basting, zum Schluss Ihr Tipp.
Ja, ich möchte gerne einen Fotoband vom Schriftsteller Reinhard Götz anpreisen, der bekannt ist durch Bücher wie Irre, durch die Stirnschlitzer-Aktion in Klagenfurt mal beim Bachmann-Wettbewerb, aber natürlich auch durch Abfall für alle, diesen Internetroman und der zuletzt sein Tagebuch-Essay Klage geschrieben hat oder auch eine Art Protokoll zur Finanzkrise 2008 unter dem Titel Loslabern. Götz hat in den letzten 10 Jahren in seinem Buch, das jetzt unter dem Titel 11. September 2010 erschienen ist, er hat fotografiert und zwar in der Art, wie er eigentlich sich auch bewegt in der Berliner Medienrepublik, so zwischen Party und Politik, zwischen intimster, privater und öffentlichster Öffentlichkeit. Und für mich sind das sehr interessante Zeitdokumente, eigentlich so wie auch schon Götz' Bücher Zeitmitschriften sind, in dem Sinne, dass sie eine sehr spezielle Atmosphäre festhalten und vielleicht auch vom selben Sensorium für Details zeugen, das man auch aus den Büchern von Götz kennt, die, das wird man jetzt gehört haben, die ich sehr schätze. Und gleichzeitig funktioniert dieser Band aber auch unabhängig von diesen Büchern. Ich nenne nochmal den Titel, 11. September 2010 von Reinhard Götz, erschienen bei Suhrkamp, Berlin und hat etwa 250 Seiten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.